The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 2. Juli. Die politischen Beobachter in Paris sind einhellig einer Meinung. Mit seiner Entscheidung, nach der für ihn desaströsen Europawahl einfach neue Wahlen auszurufen, hat sich Emmanuel Macron ordentlich verzockt. Wie sein Einsatz konkret aussah, das hat uns die französische Politikwissenschaftlerin Claire de Mismay hier im Podcast erklärt.
Seine Wette ist, wenn es jetzt ernst wird, sprich für die Parlamentswahl, nicht für Europa ganz weit weg, wenn es ernst wird in Frankreich, dann werden sich die Französinnen und Franzosen doch nicht für den Rassemblement National entscheiden.
Und dann jetzt das.
Frankreichs Präsident Macron ist bei den Wahlen zur Nationalversammlung regelrecht abgestraft worden und gilt als der große Verlierer. Im ersten Wahlgang setzte sich wie erwartet das rechtsnationale Bündnis Rassemblement National deutlich durch.
Man fühlt sich an den alten 80er-Jahre-Hit Der Spieler von Achim Reichel erinnert.
Er hat alle Zahlen durch und auf allen verloren. Er weiß, wenn er jetzt verliert, ist er selbst verloren.
Aber was ist Macron eigentlich für ein Spielertyp? Das Pokerlexikon unterscheidet da mehrere Charaktere. Da wäre zum ersten The Rock, also der Fels. Man erkennt ihn daran, dass er nur sehr vorsichtig setzt und nicht viel spricht. Naja, das fällt für Macron schon mal aus. The Rock ist er nicht.
Merci, chers amis, chers compatriotes, ici à Paris.
Macron redet viel, er redet gerne und sehr gewichtig.
Es lebe Europa!
Und Vorsicht kennt Macron nicht. Mit seinem Zock nach den Neuwahlen ist er all in gegangen. Wenn er also nicht The Rock ist, dann ist er vielleicht The Calling Station. So nennt man den Spaßspieler, der eigentlich immer nur mitgeht und nie den Einsatz erhöht, es sei denn, die Calling Station hat selbst wirklich ein sensationell gutes Blatt. Aber da erkenne ich auch keinen Manuel Macron. Für mich ist klar, welcher Spielertyp nach dem Pokerlexikon Macron wirklich ist. Er ist einer vom Prototyp des Maniac.
Maniac, Maniac. Ha, ha. Maniac.
Der Maniac beim Pokern ist nämlich immer in Aktion und er erhöht ständig den Einsatz. Stichwort Bodentruppen der NATO, ab in die Ukraine, auch so ein Maniac-Vorschlag aus dem Élysée. Der Maniac ist laut Pokerlexikon nämlich unberechenbar und daher für die anderen sehr schwer zu lesen. Der Vorteil dieses Spielertyps ist es, wenn er gewinnt, gewinnt er meist den ganzen Pott. Denn mit dieser Spielweise kann man die Gegner wirklich gut einschüchtern. Aber steht diesmal wirklich am Ende der große Pott? Ich persönlich glaube, dass der Zock für Macron aufgeht und nicht, wie viele Stimmen aus Paris meinen, verloren ist. Warum? Macron hat Neuwahlen ausgerufen, aber letztlich doch mit null Risiko für sich. Es geht um Neuwahlen für die Nationalversammlung, keine Präsidentschaftswahlen. Er ist sauber raus, er bleibt bis 2027 im Élysée-Palast sitzen. Nur das Parlament wird auseinandergejagt. Er hat damit das schlechteste Europawahlergebnis seit langem einfach umgeleitet, wie ein Blitzableiter, und zwar auf den Premierminister. Obwohl die Wähler doch mit ihm abgerechnet hatten, mit Macron.
Maniac, Maniac. Maniac, Maniac.
Also, Macron ist der Maniac, er bleibt einfach sitzen, um ihn rum findet eine Neuwahl statt, großer Budenzauber, aber ohne Risiko für ihn, auch wenn am kommenden Sonntag erneut gewählt wird. Er kann alles, aber nicht verlieren. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Republikaner David Noah über die bevorstehenden Wahlen in den USA, was er von einer zweiten Trump-Amtszeit halten würde und wie er die TV-Debatte bewertet.
Und das Beste für das Land wäre natürlich zwei Konkurrenten, die auf Augenhöhe sind. Und Joe Biden ist im Moment einfach nicht auf Augenhöhe mit Donald Trump.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt beurteilt eine Rückkaufaktion von Boeing. Außerdem besuchen wir die Schule der Meerjungfrauen in Japan und haben frohe Kunde für alle Tierbesitzer. Die künstliche Intelligenz soll es bald möglich machen, dass wir mit Fifi, Charlie, Waldi, Rex und Hansi im Original sprechen können. Nach Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Trump bleibt der 81-Jährige dennoch kämpferisch. Seine Botschaft ist klar, die Demokratie steht auf dem Spiel. Allerdings fiel es Biden schwer, sich während der Debatte so deutlich auszudrücken.
And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Und so holte sich Donald den Punkt, indem er dazu die Antwort gab. Zitat, ich weiß wirklich nicht, was er am Ende dieses Satzes gesagt hat und ich glaube, er weiß es auch nicht. Zitat Ende. Es ging immer wieder hin und her. Am Ende waren die Gewinner und der Verlierer für das Publikum ganz klar. Doch die Familie Biden bleibt auch nach einer Krisensitzung auf Camp David, das ist der Feriensitz des amerikanischen Präsidenten, tapfer. Er soll weitermachen, der Joe. Und seine Familie steht weiterhin uneingeschränkt hinter ihm. Na, sowas wie in der Royal Family. Doch bei Parteimitgliedern, auch bei Spendern, da wachsen die Zweifel. Denn fast die Hälfte aller Demokraten in den USA ist der Meinung, der Präsident Biden soll doch besser zurücktreten und die Nominierung seiner Partei gar nicht erst annehmen. David Noah wünscht sich, dass Biden bleibt. Und zwar so bleibt, wie er ist. Zerbrechlich, schwach, verwirrt. Denn Noah ist Republikaner. Er ist gebürtiger Amerikaner und arbeitet ehrenamtlich in Deutschland als Vizepräsident und Vorstandsmitglied der American Chamber of Commerce. Im Hauptjob ist er COO und General Manager von Cerberus Investment in Frankfurt. Außerdem gehört er dem weltweiten Vorstand der Republikaner an, den Republicans Overseas. Und natürlich ist er Trump-Supporter. Deshalb habe ich ihn heute Morgen eingeladen, um mit uns zu sprechen über seine Einschätzung der Wahlen und zu erfahren, naja, was wir von einer zweiten Amtszeit Donald Trumps denn eigentlich zu erwarten haben. Einen schönen guten Morgen, David Noah.
Guten Morgen.
David, für die Republikaner, die du hier in Deutschland im Rahmen der Organisation Republican Overseas vertrittst, ist das eine Traumkonstellation mit einem angeschlagenen und in die Jahre gekommenen amerikanischen Präsidenten?
Ja, ich würde sagen, also was wir gesehen haben in dem Debate, ist es natürlich Trump im großen Vorteil im Moment. Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, dass er, und das glaubt mich keiner, wenn ich das sage, aber ich hätte es schon gewünscht, dass der Joe Biden auch zu seinen Themen mal wirklich mal ansprechen konnte, damit die Wähler in den USA auch eine richtige Wahl haben zwischen zwei Präsidentskandidaten, damit die wissen, wofür die stehen.
Hat dir denn Trump gefallen? Du bist ein Trump-Supporter. Du bist jemand, der gleichwohl lang genug in Deutschland ist, um unseren Blick auf eine solche Debatte auch einnehmen zu können. Was hast du von dem Niveau gehalten von zwei alten Männern, die sich ja im Wesentlichen gegenseitig beschimpft und der Lüge bezichtigt haben?
Ja, also ich sage mal so, Trump fand ich besser, als ich erwartet habe. Er war in Control auf seine Emotionen. Der hat ja ein bisschen hin und her zwischen beiden und ihm, aber es war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass er seine Themen auch getroffen hat, die er bringen wollte. Ich fand das gar nicht so schlecht.
Würdest du denn raten, den Demokraten, also deiner Konkurrenz, den beiden jetzt noch auszuwechseln? Wäre das eine Konstellation, die nochmal das Rennen aufmachen könnte?
Ehrlich gesagt, ich habe schon vor 3 Jahren gesagt, dass sie das machen sollen. Man hat schon gesehen, das war für mich nicht neu, was wir gesehen haben in diesem Bild, das habe ich auch erwartet. Und es ist schade für Joe Biden, der hat sein Land sein Leben lang gedient. Und so rauszugehen, ist einfach ihm gegenüber meiner Meinung nach unfair. Und das Beste für das Land wäre natürlich halt zwei Konkurrenten, die auf Augenhöhe sind. Und Joe Biden ist im Moment einfach nicht auf Augenhöhe mit Donald Trump.
Also Trump ist für dich ein verlässlicher, ein seriöser Kandidat, tatsächlich nachher auch für die deutsche Politik und für die deutsche Wirtschaft?
Ja, guck mal, was Trump alles gemacht hat, als er Präsident war. Er hat die Grenze war zu. Middle Class, die haben $6,000 mehr pro Jahr in der Tasche gehabt. Er hat 3,2 Milliarden Steuercut gemacht. Alle Präsidenten haben versprochen, die US Embassy geht von Tel Aviv nach Jerusalem. Er war der das gemacht hat. Der hat 1,2 Millionen neue Manufacturing Jobs geschaffen. Man muss auch schauen, ich sage immer, wir wählen nicht einen Papst, wir wählen einen Präsident. Wir wollen halt jemanden, der was umsetzt, der auch tut, was er sagt. Und es war genauso damals mit George W. Bush. Es gab viele Leute, die gesagt haben, wir mögen nicht, was er sagt, aber er tut, was er sagt. Und das ist genauso mit Donald Trump.
Nun bist du einer der wenigen, die ich kenne, jedenfalls, die Zugang zu Donald Trump haben. Du hast ihn besucht, du hast ihn mehrfach gesehen, auch in seiner Hotelanlage. Sag uns, was ist er für ein Typ und ist das Medienbild, das wir insbesondere in Deutschland, aber auch in den USA von ihm zeichnen, gibt es da noch einen anderen Trump, den du entdeckt hast?
Ja, also ich kenne den Donald Trump das erste Mal kennengelernt 2011. In ein Event in Trump Tower, war eine Stunde geplant. Er hat 3 Stunden mit uns verbracht, mit einer Gruppe von 100 Leuten und hat für jeder Zeit gehabt, zu unterhalten, Hand geben, Fotos machen und so weiter. Ich habe ihn in Mar-a-Lago erlebt, auf einem Dinner für Wounded Warriors, nennt man das, also Soldaten, die im Krieg verletzt wurden. Und er hat in privat, nicht vor dem Kamera und sowas, er hat dann privat mit allen Einzelnen, mit denen geredet, Zeit genommen, wie er so ist. Also ich kenne ihn, wir sind nicht enge Freunde oder sowas, aber ich kenne ihn, habe ihn oft genug gesehen, immer großzügig, immer bestens informiert, tief detailliert informiert.
Was denkt er über Deutschland?
Ja, was sagt er über Deutschland? Deutschland ist ein großer, wichtiger NATO-Partner. Deutschland hat Top-Engineers, Top-Companies, es ist ein wichtiges Land für den Westen. Ich glaube schon, dass er das denkt und dass er das weiß. Und dass er weiß, dass er halt mit Deutschland und mit Europa zusammenarbeiten muss in die Zukunft und wird auch tun.
Das heißt, wir können uns wie auf diese Amtszeit vorbereiten. Was wäre dein Rat auch an die politischen und ökonomischen Eliten in Deutschland? Wie bereitet man sich auf eine zweite Amtszeit Donald Trump vor?
Ja, man muss jetzt schon anfangen, die Kontakte zu holen, nach Washington zu fliegen und auch sonst wo. Und die Leute, die bei ihm zusammenarbeiten, mit ihm zusammenarbeiten, jetzt schon kennenlernen. Ich mache jetzt schon für viele in der Politik in Deutschland Kontakte zur Republican Party. So wie das 2016, wo alle gedacht haben, Hillary gewinnt. Am nächsten Morgen war es halt anders und dann ging mein Telefon los. Hey David, wir brauchen Kontakte. Keiner hat sich aber vorbereitet. Man hat jetzt Zeit, ich würde das tun, ich mag das auch. Es sind einige aus Deutschland, die auch beim Convention dabei sein werden. Ich werde mit denen unterwegs sein, um einfach die Kontakte zu machen. Man muss miteinander reden, man muss versuchen, den anderen Seite zu verstehen, bevor man versucht, sich verstanden zu lassen. Mhm. Und das macht man nur, indem man halt miteinander redet. Ja. Man kann unterschiedliche Meinungen sein, aber man muss halt miteinander reden. Du kennst ja noch bestimmt den Phil Murphy. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, der jetzt Governor ist in New Jersey, Democrat, sehr guter Freund.
Phil Murphy, ja.
Phil Murphy. Und wir haben früher, als er noch in Deutschland war, haben wir nicht Debates, aber Panel Discussions, wo wir dann auf die Bühne waren, wo wir teilweise sehr unterschiedliche Meinungen waren. Aber am Ende des Abends haben wir immer symbolisch 2 Bier auf die Bühne bringen lassen. Wir haben Biers geklinkt, zusammengetrunken, haben gesagt, wir sind unterschiedliche Meinungen. Aber wir reden miteinander und wir finden Lösungen. Und das ist das, was im Moment in den USA fehlt. Das ist das größte Problem auf beiden Seiten. Und das ist das Problem, was wir irgendwie lösen müssen. Ich weiß nicht wie, aber es fängt damit an, dass man miteinander redet.
Ja, dieses we agree to disagree, das ist ein bisschen abhanden gekommen. Das fehlt. Na gut, David, ich bedanke mich für dieses Update. Wir sind jetzt zumindest ein Stück weit schlauer. Und vielen Dank, dass du deine Sicht mit uns geteilt hast.
Wie gesagt, das ist halt meine Sicht. Ich spreche nicht für ihn oder für die Partei, aber das ist das, was ich in meinem Leben gesehen habe, erfahren habe. Die Zeiten, wo ich halt mit Donald Trump zusammen war, fand ich sehr gut. Und wie gesagt, we don't vote a Pope, we vote a President.
Vielen Dank, David.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle schon wieder auf den Flugzeugbauer Boeing aus den USA. Denn offensichtlich hat man da jetzt in der Geschäftsleitung die Nase voll von diesen allgegenwärtigen Qualitätsmängeln und hat ein Rückkaufprogramm gestartet. Mehr über dieses Rückkaufprogramm weiß meine Kollegin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Boeing hat den Zulieferer Spirit zurückgekauft. Anne, sag uns, was bedeutet das für den Konzern und auch für die Aktie?
Ja, genau, das ist echt eine interessante Entwicklung, weil das zeigt, dass Boeing offenbar nicht glaubt, seine technischen Probleme ohne den Zulieferer Spirit in den Griff zu bekommen. Mit einem 4,7 Milliarden Dollar schweren Deal soll Spirit jetzt zurückgeholt werden. Es wurde ja auch schon länger kritisiert, dass die Abspaltung von Spirit es schwer gemacht hatte, die Qualitätsstandards einzuhalten. Bei Spirit wird nämlich unter anderem der Rumpf von der Boeing 737 gebaut. Und in 2005 wurde Spirit von Boeing abgespalten, weil es damals so üblich war, dass Konzerne ihre Zulieferer abspalten, um Geld zu sparen. Die Kritik ist aber, dass Boeing dadurch die Kontrolle verloren hatte und die Qualitätsprobleme zustande kamen. Was aber auch noch dazu kommt, ist, Spirit hatte seitdem dann auch angefangen, Teile für Airbus zu produzieren. Das war jetzt tatsächlich auch eine Hürde für den Rückkauf von Spirit durch Boeing. Man hat sich jetzt aber mit Airbus so geeinigt, dass Airbus jetzt den Zugriff auf wichtige Werke im Gegenzug bekommt. Die Anleger waren super happy und sind zuversichtlich, was den Deal betrifft. Die Boeing-Aktie legte um 2,5% zu, die von Spirit um 3,3% und bei Airbus ging es um fast 3% nach oben.
Und dann, Anne, sag uns doch noch, wie ist die Wall Street generell in diese Woche gestartet?
Tatsächlich ganz gut. Das beherrschende Thema sind wieder die Zinsen, die hoffentlich bald gesenkt werden. Die Anleger spekulieren darauf, dass die neuen Wirtschaftsdaten, die in nächster Zeit so rauskommen, darauf hindeuten, dass die Wirtschaft sich abkühlt und es würde die Notenbank ja zu einer schnellen Zinswende animieren. Zum Beispiel sank der Einkaufsmanager-Index für die Industrie auf 48,5 Punkte von 48,7. Und am Freitag stehen ja auch die neuen Arbeitsmarktdaten an. Da wird auch mit schwächeren Zahlen gerechnet. Beim Dow Jones stand am Ende ein Plus von 0,1%, an der Nasdaq ging es um 0,8% nach oben und der S&P 500 legte oben 0,3% zu.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass wir nicht mit unseren Tieren sprechen können.
Das wird ein Tag, wenn der erste Mensch mit den Tieren spricht. Ich könnte perfekt die Mäusesprache piepsen, die Dialekte vieler Kängurus. Wenn man mich fragte, sprichst du auch in Not zu Ross? Sag ich zur Not zu Ross. Kannst du's?
Noch können wir es zumindest nicht. Was Dr. Doolittle, der Tierarzt aus dem Kinderbuch, schon konnte, das soll auch bald in unserem Leben Wirklichkeit werden, die Sprache der Tiere zu verstehen. Wie spannend wäre es doch zu erfahren, was sich zirpende Zikaden den lieben langen Tag da zu erzählen haben. Oder worum es bei den Gesängen der Wale wirklich geht. Schon lange versuchen Forscher, die Verhaltensmuster und damit die Kommunikation in der Tierwelt zu entschlüsseln. Dafür wurde bereits eine riesige Menge an Tiergeräuschen in einer Datenbank gesammelt. Jetzt kommt aber noch eine neue Komponente ins Spiel. Die künstliche Intelligenz. Sie soll diese Daten sehr viel schneller und präziser auswerten können, als es der Mensch je könnte. Felix Effenberger ist einer von vielen Forschern, die jetzt mit dieser KI und den Tiergeräuschen arbeiten.
Das Ziel unserer Untersuchung ist herauszufinden, zu welchem Grad Tiere eine Sprache haben, die die Aspekte der menschlichen Sprache entsprechen. Und über was sie sich dann damit austauschen vielleicht.
Effenberger und sein Team sind der Meinung, dass die KI in Zukunft dann auch Hunde bellen, Vogelgezwitscher oder Delfinrufe dechiffrieren und übersetzen kann. Und dann erfahren wir endlich, was uns der Kater sagen will. Und mich persönlich würde auch interessieren, was das hier bedeutet.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich einen Kindheitstraum zu erfüllen und in die Rolle einer Meerjungfrau schlüpfen kann.
Und schwimm schon, Königstochter Jüngste.
Ja, so beeil dich doch.
Ich komme ja schon.
Das wird bestimmt herrlich.
Das Schönste war, im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen.
Das Ganze wird wahr, und zwar an der Meerjungfrauenakademie in Nagoya. Das ist in Japan. Dort wird man, ob Junge oder Mädchen, ob alt oder jung, zu einer Meerjungfrau ausgebildet. Im Jahr 2018 gründeten Matsunaga und Goto die Meerjungfrauenakademie. Die beiden sind echte Expertinnen im Meerjungfrauenschwimmen und geben nun ihr Wissen an die Nachwuchs-Ariels weiter. Es ist gar nicht mal so einfach, mit einer so großen und auch schweren Fischflosse aus Silikon am Unterkörper zu schwimmen. Es erfordert viel Training und die richtige Technik. Eine junge Schülerin erzählt, dass für sie damit ein Traum wahr geworden ist. Und wie viel Spaß ihr der Unterricht gemacht hat. Meinte sie gegenüber der ARD. Aber das Wichtigste, sagen die Meerjungfrauenlehrerinnen, das Wichtigste ist die Ausstrahlung, also Eleganz und Anmut. Erst dann wird man zu einer echten Meerjungfrau. Naja, und unser Poseidon heute Morgen ist Robbie Williams mit Beyond the Sea. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart there soon. We'll meet beyond the shore. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea. And yeah, never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and yeah, never again.